Also meine Kinder reden halt gar nicht mehr drüber. Es ist einfach das Internet. Social Media ist gleich Internet. Die sind in Games und chatten in Games. Die sind eigentlich immer im Austausch. Also es wird halt niemand kommen und dir 1000 Follower auf LinkedIn schenken oder 1000 Hörer für deinen Podcast oder deinen Traumjob oder was auch immer. Du musst dir das halt nehmen. Das heißt, du musst halt selber aufstehen und dir einen Plan machen und dann kann es auch was werden. Aber am Ende muss man sich eigentlich fragen mit einem gesunden Menschenverstand, was ist so meine Message, die ich eigentlich habe? Was sind die Leute, die ich erreichen will? Was möchte ich verändern? Was möchte ich bewirken? Was möchte ich verbessern? Wenn man sich diese Fragen stellt, dann kann man, glaube ich, guten Content erstellen.
Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast zu Social Media für Glaube, Kirche und Digitalität. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Gabriel Rath. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf. Moin.
Sehr gerne. Normalerweise stelle ich die Leute selbst vor. Das mache ich eigentlich auch gleich. Ich stelle dich auch gleich vor, aber ich liebe deine Einstiegsfrage in deinem Podcast, in dem Podcast New Work Chat. Und die lautet, wie erklärst du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, was du machst? Und jetzt frage ich einfach, wie erklärst du meinem fast 11-jährigen Sohn Juri, was du machst, Gabriel?
Ich spreche gerne in Mikrofone, auf der Bühne, im Homeoffice, an anderer Stelle. Ich spreche gerne mit Menschen, ich stelle gerne Fragen, ich erkläre gerne Dinge und ich lerne gerne.
Mega, wenn das der Job ist, ne?
Wenn das der Job ist.
High five, ich habe auch so einen Job. So, ich habe für dich jetzt aufgeschrieben, zum Vorstellen für unsere HörerInnen, mit 15 Jahren, es war 1995, da bist du, Gabriel, mit dem Longboard an der Strandpromenade von Warnemünde entlang gefahren. Ist das richtig? Oder Rostock?
Ja, so gut ich es konnte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Skater war, aber ich hatte ein Skateboard.
Und du warst damals schon Rapper, das bist du immer noch. Rostock ist deine Heimat, dort lebst du auch heute und bist verheiratet und hast 3 Töchter. Mathilda ist die zweitälteste, ne? Mhm. Dann hast du ganz viele Gäste in deinem New Work Chat Podcast. Ich glaube, machst das seit 5 Jahren ungefähr.
Ja, fast 6 jetzt sogar.
Und du pendelst für deine Arbeit von Rostock nach Berlin, ganz schön weit. Dort ist nämlich der Hauptsitz des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, dessen Unternehmen du entwickelst, und zwar durch interne und externe Kommunikation.
Beziehungsweise versuche ich, Leute zusammenzutrommeln, um es mit ihnen gemeinsam zu tun. Ich alleine könnte wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Also ich bin so ein bisschen der Netzwerker und Brückenbauer, gemeinsam mit dem Team, mit dem ich da zusammenarbeite natürlich. Und ich sage immer, wenn ich in Teams unterwegs bin, wir sind alle Organisationsentwickler oder Entwicklerinnen, bestenfalls.
Dann hast du noch ein Hobby und das ist ins kalte Wasser für mehr Wärme springen. Mit den Eisbademeisters. Und darüber möchte ich auch mit dir heute sprechen. Du sammelst da mit anderen zusammen. Seit ein paar Jahren, in der Corona-Zeit habt ihr angefangen, sammelt ihr immer für den guten Zweck und geht in die kalte Ostsee baden und mittlerweile auch in anderen Städten. Richtig. Wird im Kalten gebadet. Für die Gesundheit und für den guten Zweck. Marketing, Vernetzung, Kommunikation. Das sind so deine Themen. Und Social Media, darüber würde ich auch gerne mit dir ins Gespräch kommen. Bevor wir über all das sprechen, was du so machst und was du liebst, bekommst du noch 7 etwas persönlichere Fragen, aber es ist eigentlich in diesem Podcast meistens so, alles, was die Leute machen, ist irgendwie auch persönlich, weil wir hier viel mit Überzeugungstäterinnen sprechen, die auch das lieben, was sie tun. Bist du bereit für die 7 Fragen?
Hau mal einen raus.
Okay. Erste Frage. Du hast 2 Gerichte für das Mittagessen zur Auswahl, sind noch 2 übrig. Räucherfisch oder Rauchwurst? Wofür entscheidest du dich?
Räucherfisch. Als Norddeutscher ja, keine Frage.
Ich habe gelesen, Rauchwurst wäre auch eine Delikatesse aus Rostock.
Habe ich auch schon mal gegessen, aber das Problem ist, wenn du die Rauchwurst, die ja wirklich lange da im Rauch hängt, wenn du die anschneidest, dann kann es sein, dass die so explodiert so fast. Da muss man sehr aufpassen, die steht so ein bisschen unter Spannung.
Ernsthaft?
Das Thema haben wir bei dem Räucherfisch nicht.
Und springt dir dann ins Auge im Zweifel?
Ja, da muss man in Deckung gehen auf dem Weihnachtsmarkt. Krass. Da ist das ja eins der beliebten Gerichte.
Interessant, okay. Ausflug nach Rostock auf den Weihnachtsmarkt, da gibt es springende Würste. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Das ist auch eine schöne Frage. Ich lerne gerade, mit einem Teenager zu leben, mit unserer ältesten Tochter. sie lernt auch gerade mit uns zu leben in einer Zeit, die für sie ja auch neu ist. Und das bringt gerade viele Herausforderungen mit sich. Wir lernen auch ganz neu mit Konflikten umzugehen. Ich habe mich jetzt auch zuletzt auch auf der Arbeit mit Konflikten und Konfliktkultur beschäftigt, Konflikte als Chance zu sehen. Da lerne ich gerade sehr viel. Du nickst.
Megathema.
Du nickst.
Ja, ich nicke. Meine Tochter ist 13, ich nicke.
Alle, die Kinder haben in dem Alter, nicken jetzt so insgeheim wahrscheinlich. Das ist halt Baustelle. So, ne? Da wird alles nochmal auseinandergenommen und muss sich neu zusammensetzen. Und diese Baustelle, wir kennen ja Baustellen aus dem Straßenverkehr. Es ist ja immer sehr anstrengend für alle Beteiligten, für die, die da arbeiten und für die, die jetzt anders fahren müssen oder im Stau stehen. Und so sieht gerade unser Familienleben aus. Baustelle.
Vielleicht ist das auch einfach immer so, das Leben ist so eine Baustelle, ne?
Das auch.
Die ist mal hübscher und mal weniger hübsch. Ich würde mich da ja auch nicht ausnehmen, dass ich mich immer verändere. Vielleicht nicht ganz so schnell wie meine Tochter jetzt, aber.
Frustrierend ist nur, wenn man nicht genau weiß, wann die Baustelle beendet ist. Wir hatten mal 2 Jahre eine Baustelle vor unserer Haustür. Also die Straße wurde also umgebaut oder modernisiert. Und dann habe ich irgendwann jemanden von dieser Baufirma getroffen und habe gefragt, wann es denn weitergeht. Ich würde das nicht erkennen können. Und dann meinte er, naja, warum sollen wir eher fertig werden als geplant? So.
Nice.
Ja, auch.
Okay.
Also.
Aber immerhin, es gab einen Plan.
Ja, ja. Aber die arbeiten dann immer an 3 Baustellen gleichzeitig. Und da mal ein bisschen mehr und da mal ein bisschen mehr und da mal weniger. Also Baustellen sind spannend.
Das ist das Parkinson'sche Gesetz, ne? Eine Sache nimmt so viel Raum ein, wie man ihr gibt. Habe ich gelernt jetzt gerade. Letzte Woche im Workshop von meiner Kollegin. Worauf könntest du eher verzichten? Aufs Rappen oder aufs Netzwerken?
Aufs Rappen wahrscheinlich, weil ich das jetzt seit ein paar Jahren auch deutlich weniger mache. Das Netzwerken oder Networking ist einfach eine Lebenshaltung. Ich lerne gerne Menschen kennen. Ich tue das unter anderem auch über meinen Podcast, aber auch beim Einkaufen auf der Straße. Also es gehört für mich einfach dazu. Und ich mag das auch sehr, neue Menschen kennenzulernen. Und gleichzeitig mag ich natürlich auch die Musik, aber die ist jetzt gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten, aufgrund der ganzen Themen, die wir hier schon so ein bisschen anskizziert haben, also Familie, Arbeit, dann jetzt kommt der Winter, also es ist der Podcast, ne? Es ist sehr viel los, aber irgendwann wird das mit der Musik auch wieder mehr. Aber das Networking würde ich doch weiter vorne sehen.
Wie lautet dann trotzdem, also nehmen wir mal an, du kannst weiter rappen, genau, und das wird nicht beerdigt unter all den Dingen, die du sonst so tust, aber du bist ja auch ganz optimistisch. Wie lautet denn deine Lieblings-Rap-Zeile aller Zeiten?
Oh, das ist natürlich auch eine gute Frage, auf die ich jetzt gar nicht so richtig vorbereitet bin. Oh, es gab eine Line, im Amerikanischen reden wir von Lines, von einem New Yorker Rapper. Und der sagte, nobody gets a record deal, you gotta take that shit. Und das fand ich eine schöne Haltung auch wieder für auch ganz andere Dinge im Leben. Also es wird halt niemand kommen und dir 1000 Follower auf LinkedIn schenken oder 1000 Hörer für deinen Podcast oder deinen Traumjob oder was auch immer. Du musst dir das halt nehmen. Das heißt, du musst halt selber aufstehen und dir einen Plan machen und dann kann es auch was werden. Aber nobody gets a record deal, das ist natürlich in der Musik genau das Thema. Da wird auch mal viel gejammert und geheult. Darüber könnten wir jetzt natürlich auch noch viel sprechen. In der Arbeitswelt wird auch sehr viel gejammert. Aber es wird sich nur was ändern, wenn wir es angehen. Das fand ich sehr schön.
Das ist auch so ein super Satz zum Eingeladen, zum Mitgestalten in der Transformationsphase, ne? Hm. Weil das ist ja auch so eine Vakuumszeit, finde ich. Und das ist genau das. Also wenn du jetzt was willst, dann los geht's. Dann kommunizier das, ne?
Genau, ja.
Welches Problem löst du gerade?
Es gibt natürlich viele Probleme und Probleme eher als Situationen. Ich kann auch nicht sagen, dass es immer Herausforderungen sind. Ich finde es auch Quatsch, ein Problem immer als Herausforderung zu sehen. Das wird ja schnell so beschrieben, aber manchmal ist ein Problem auch echt gerade eine schwierige Situation oder eine Einbahnstraße. Ne? Das kann es ja auch mal sein und da muss man mal komplett zurück. Welches Problem löse ich gerade? Ich löse gerade im Arbeitskontext ein Problem hoffentlich, und zwar das gerade bei uns auch im DSGV viele unterschiedliche Menschen arbeiten an unterschiedlichen Themen und die kennen sich oft gar nicht so gut. Die wissen gar nicht so viel voneinander, wie es sein könnte. Und das ist aus meiner Sicht zumindest ein Problem, denn wenn man sich besser kennt, mehr voneinander weiß, kann man besser zusammenarbeiten, kommt mehr aufeinander zu, hat weniger Hürden. Und das versuchen wir zu lösen, indem wir verschiedene Formate entwickeln und durchführen, Also ganz einfache Networking-Veranstaltungen zum Beispiel. Wir haben eins, das heißt Brezel nach vier. Das findet so alle 2-3 Monate statt. Und da sind einfach alle Mitarbeitenden eingeladen. Da gibt es halt Brezeln, es gibt kalte Getränke und es läuft ein bisschen Musik. Und dann kann man sich einfach mal im Shuffle-Modus kennenlernen oder auch mit den gleichen Leuten sprechen, wie auch immer. Oder wir haben so ein Lunch-and-Learn-Format, zu dem alle eingeladen sind. Da gibt es dann einen Impuls zu einem Thema. Danach kann man sich in Breakout-Sessions austauschen, also im Online-Format dann. Oder einen internen Podcast, den ich mache. Also solche Dinge helfen hoffentlich, dass Leute mehr voneinander wissen und Silos weniger eine Rolle spielen.
Da würde ich auch gerne mal nach einer Zeit die Evaluation mitbekommen, was du da erzählst. War das jetzt frisch mit der Brezel nach vier?
Nee, das läuft schon seit 2 Jahren ungefähr. Wir hatten wieder eine Veranstaltung. Es kommen auch immer neue Leute dazu. Also generell ist es auch gut für Mitarbeitende, die ins Unternehmen kommen, um andere Leute kennenzulernen. Aber ich frage dann meistens am Anfang, wenn ich es ganz kurz eröffne, wer ist denn zum ersten Mal da, wer war schon mal da. Es gibt durchaus schon so einen Kern von Leuten, die das mögen. Es gibt auch Leute, die da nicht so viel Lust drauf haben. Das ist ja auch okay. Wir setzen halt auf Freiwilligkeit. Das ist ganz wichtig.
Dein größter persönlicher Erfolg?
Ist, dass ich eine Familie gegründet habe mit meiner Frau und wir 3 Kinder haben, die heranwachsen. Das ist so mein persönlicher größter Erfolg und auch die größte Aufgabe gleichzeitig. Alles, was im Arbeitskontext passiert, ist schön und gut. Aber der Frank Behrendt, das ist ein Bekannter von mir, der lange schon in der Agenturwelt lebt und ein paar Bücher geschrieben hat, der sagte in seinem ersten Buch, Arbeiten ist wie Monopoly für Erwachsene. Und so ist es auch oft. Also man sollte es nicht unbedingt zu ernst nehmen. Es sei denn, du arbeitest jetzt in der Gesundheitsbranche oder in der Pflegebranche. Wenn man sich wirklich um andere Menschen kümmert, dann ist es was anderes. Aber so in der Wissensarbeit, in der ich auch viel unterwegs bin, kann man sich auch mal ein bisschen locker machen. Es gibt auch Wichtigeres am Ende des Tages und das ist die Familie. Und die Familie zu pflegen, so ein bisschen wie eine Pflanze, also immer wieder was dafür zu tun, zu gucken, wo ist das Unkraut, zu gießen, das also wirklich ja auch anzunehmen und da zu sein und sich auch selbst damit weiterzuentwickeln, das ist ja auch damit verbunden. Das ist so eigentlich meine wichtigste Aufgabe und wenn man so will, vielleicht auch größte Errungenschaft, dass wir es so weit gebracht haben. Weil viele trennen sich auch, das erleben wir natürlich auch im Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, sind eigentlich fast die meisten mittlerweile getrennt. Es ist ja auch gefühlt etwas einfacher, sich dann zu trennen und zu sagen, es passt jetzt nicht, es ist alles zu kompliziert. Also zusammen zu bleiben und das zusammen durchzuziehen, ist vielleicht schwerer, aber lohnt sich natürlich.
Ich habe vor Jahren mal so eine Statistik gelesen, wo es hieß, dass jede 3. Ehe mit Kindern unter 10 Jahren geschieden wird.
Das ist echt ganz schön viel. Glaube ich sofort.
Krass. Ich habe auch durchgehalten, die Kinder sind über 10.
Ja, das Problem ist natürlich, dass man auch nicht mehr so viel Zeit hat für die Partnerschaft, ne? Das und für sich selbst vielleicht auch nicht. Das ist ja auch wirklich eine schwere Zeit in den ersten Jahren, weil man das vielleicht auch neu lernen muss, sich da so zurückzunehmen. Und dann hat man so die Kollegen, Kolleginnen, die einfach ihren Feierabend genießen, ne? Und die das alles dann nicht haben. Es ist ja auch mit Stress verbunden, muss man sagen. Aber ich meine, wir sind ja auch groß geworden. Wir hatten ja auch Eltern, die das mit uns durchgemacht haben. Von daher.
Ja gut, meine Mutter hat nicht gearbeitet, die war Hausfrau. Es kommt ja auch so ein bisschen auf die Erwartung an, ne? Du bist im Osten aufgewachsen, also in Rostock aufgewachsen. Hm. Ich habe dich sagen hören irgendwo, dass du bis zu deinem 10. Lebensjahr in einem Käfig gewohnt hast. Das fand ich schon ganz schön eine harte Beschreibung.
Naja, der Käfig nicht als unser Haus oder die Stadt, sondern das System, ne? Also wir hatten halt in Rostock den Strand, was eigentlich ja ein Symbol ist für Freiheit. Aber bei uns war es halt die Grenze, ne? Du durftest abends nicht an den Strand gehen. Da sind Leute geflohen und haben es versucht. Und die meisten sind dabei ums Leben gekommen oder in Gefängnisse eingesperrt worden. Also es war schon eine Diktatur, die ich als Kind natürlich so nicht erlebt habe. Ne? Als Kind siehst du natürlich nur das, was du mit deinen Freunden tust. Aber ich habe das dann von meinen Eltern später auch gehört, was da so los war. Wir sind ja auch in der Kirchgemeinde groß geworden. Das passt dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen zum Thema. Und da gab es zum Beispiel auch Stasi-Spitzel. Da wurden sogar Pastoren eingesetzt und Leute ausgehört, weil die Kirche ja systemkritisch war, ne? Und auch zu diesen ganzen Montagsdemonstrationen aufgerufen hat. Und insofern war es dann schon ein Käfig. Du konntest einfach nicht reisen, ne? Es sei denn, du wolltest mal in die Tschechoslowakei, das ging natürlich. Oder nach Polen.
Ich meine, es war die Marienkirche, ne? Wo ihr zu den Montagsdemonstrationen auch gegangen seid.
Genau.
Hat da deine Leidenschaft für Kommunikation und für Gemeinschaft, für Glaube und für Dinge zusammenbewegen eingesetzt in dieser Zeit?
Das kann ich mich nicht mehr bewusst daran erinnern, dass ich da bei diesen Montagsdemonstrationen dabei war mit 9. Ich weiß nicht, ob man mich da mal mitgenommen hat, mit 9 oder 10 dann. Aber ich kann mich erinnern, dass ich so in der Schülerzeitung schon mitgearbeitet habe. Das war dann bestimmt so 92, 93. Wir hatten ja sogar 2 Schülerzeitungen, die so konkurriert haben. Also es gab wirklich viele, die da Bock drauf hatten. Das hat auch irgendwie motiviert, wenn du in unserem Umfeld dann drin bist. Und dann habe ich ja, wie gesagt, angefangen, so ein bisschen zu moderieren, so eine Vorläufer von Podcasting, also mit einem Kassettenrekorder Songs aus dem Radio aufgenommen, mit einem kleinen Plastikmikro zwischendurch so eine kleine Moderation aufgenommen. Dann habe ich mich immer geärgert, wenn die Wetterdurchsage in den Song eingesprochen wurde, musste das versuchen, irgendwie rauszuschneiden, weit, weit, weit vor dem Internet. Das waren eigentlich so die Anfänge mit Medien und Kommunikation. Dann kam irgendwann die Musik dazu. Ende der 90er war das, da kam so der große Hip-Hop-Hype aus den Staaten rübergeweht und das fanden wir ganz, ganz toll und cool und haben uns dann ausprobiert und selber angefangen, Texte zu schreiben und aufzutreten und zu freestylen, was man heute gar nicht mehr so kennt.
Ich habe vergessen, die letzte Frage zu stellen, die ich aufgeschrieben habe, weil wir so nett sprechen über alles Mögliche. Wenn du wüsstest, morgen ist der letzte Tag deines Lebens, was würdest du noch machen?
Dann würde ich wirklich noch mal gerne ins kalte Wasser gehen. Also das hast du vorhin schon ganz kurz gesagt, aber es ist wirklich unbeschreiblich schön, Eisbaden zu gehen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Du bist danach so resettet, so klar in der Birne und fühlst dich so wohl. Also es ist vergleichbar mit einer Line Koks, haben Ärzte gesagt. Aber es ist nicht gesund. So
da, haben Ärzte gesagt.
Okay. Nicht gekokst, ich habe es auch nicht vor. Aber da wird so viel ausgeschüttet an Dopamin im Körper und an Glückshormonen einfach. Wir sind auch alle sehr happy, wenn wir dann aus dem Wasser rauskommen und dann laufen wir noch ein bisschen in unseren Bademänteln am Strand und dann trinken wir irgendwie eine Tasse Glühwein oder keine Ahnung und sind guter Dinge und gehen so ins Wochenende. Wir machen das ja Freitagnachmittags. Und das Schöne ist ja, du gehst ins kalte Wasser und frierst nicht. Das glaubt immer keiner, aber der Körper heizt so dagegen an. Das ist ja so ein richtiger Bioschock. Ist auch gut gegen Depressionen, gegen mentale Probleme. Du baust so viel Stress ab, bist so happy und bei dir. Das würde ich machen, wenn Winter wäre.
Das ist sehr schön, das gefällt mir so sehr gut. Wir haben jetzt über verschiedene Dinge gesprochen, wie zum Beispiel Beziehungen, ne? Wo du gesagt hast, dann verändert sich ja auch die Beziehung. Und ich glaube, das hat was mit Erwartung zu tun. Also was erwarten wir, wann etwas gut und richtig ist, ne? Zum Beispiel. Mhm. Und da wollte ich gerne dran anknüpfen, an dieses Thema Erfolg. Ich habe dich auch nach deinem größten persönlichen Erfolg gefragt. Das war eben das mit der Familie. Und wenn du jetzt deine ganze Arbeit, die du machst, was würdest du sagen, was ist für diese Arbeit als Messlatte, was ist Erfolg und für all die Dinge, die du tust?
Also in der Musik war Erfolg für mich immer, und so ist es eigentlich jetzt auch noch bei der Arbeit, dass ich es gut finde, das, was ich getan habe. Das ist das Erste. Und wenn man einen Song schreibt und im Studio ist und den aufnimmt und dann hört man den auf der Fahrt nach Hause im Auto und freut sich so richtig drüber und findet den so richtig gelungen, dann kann man auch damit umgehen, oder ich habe es zumindest gelernt, wenn andere den nicht so feiern. Und wenn man den selber aber nicht so gut findet und ein anderer sagt, der ist toll, dann ist es auch nicht so viel wert, weil man selber den irgendwie nicht so richtig rund und gut findet. Und so ist es auch beim Podcasting heute oder bei meiner Arbeit als Organisationsentwickler oder bei Vorträgen, die ich mache oder bei dieser Crowdfunding-Geschichte mit den Eisbademeisters. Erstmal möchte ich etwas tun, wo ich selbst dahinter stehen kann. Und dann ist natürlich das zweite Thema für den Erfolg die Resonanz, die positive. Also, dass jemand auch ein Feedback gibt und sagt, das hat jetzt in irgendeiner Form geholfen. Das wäre natürlich schön, wenn das irgendeinen positiven Impact hat und wenn das nicht nur so verpufft. Genau, die beiden Dimensionen sind es dann am Ende.
Das ist eine sehr schöne Definition. Ja, du musst es selbst super finden, dann finden es andere am besten noch super und dann ist aber der volle Erfolg, ne?
Ja, wenn man nicht selbst begeistert ist, ne, wenn man etwas nur so macht, so halb gut und mit halbem Einsatz, dann kann das ja auch kein anderer gut finden. Dann kann ja auch niemand begeistert werden, ne? Wie soll es denn gehen? Mhm.
Ja, wenn es um die Arbeitswelt geht und jetzt auch Social Media, ne, es gibt ja viele Leute, die auch mit Kommunikation und Social Media arbeiten, dann höre ich häufiger mal den Einwand, weil ich sage auch zum Beispiel gerne, oder wir im Yee-Team, wir sagen immer, macht das, was euch Spaß macht. Also wenn Leute fragen, wie sollen wir das denn machen? Und dann hören wir den Einwand, naja, aber unsere Arbeitgeberin möchte das ja so und so. Also es gibt diese Erwartung. Mhm. Schließt sich das aus, deiner Erfahrung nach? Meiner ja nicht, aber ich möchte deine.
Es kann sich ausschließen. Also manchmal entsteht der Spaß auch erst, nachdem man so ein bisschen durch die unschöne Arbeit durchgegangen ist. Manchmal kommt der Appetit erst beim Essen, könnte man sagen. Und manchmal müssen aber auch Arbeitgeber zum Beispiel erst Dinge lernen und kennenlernen, die sie vorher einfach noch nicht erlebt haben. Und wenn wir jetzt bei Social Media sind, das habe ich ja auch kennengelernt, auch in der Musikzeit noch, 2004, 2005 habe ich Social Media kennengelernt und habe dann auch ein paar Jahre für Agenturen im Social Media Bereich gearbeitet, für große Unternehmen. Die waren am Anfang alle sehr vorsichtig und bloß nichts Falsches sagen, Angst vor Shitstorm, also negativer Kritik und Verleumdung und so weiter. Und wenn du da in diesem Angstmodus bist, dann kannst du natürlich auch kaum Spaß haben. Aber wenn man dann Dinge ausprobiert, merkt, Dinge klappen, es entstehen neue Verbindungen, dann macht es natürlich Spaß. Aber da muss man erstmal hinkommen. Also experimentieren ist vielleicht da ein guter Tipp. Experimentieren. Und so kommt man in den Spaß. Man kann ja nicht auf Knopfdruck, ich habe jetzt Spaß und let's go.
Ja, ich habe gerade mich erinnert an den Anfang unseres Gesprächs, als du gesagt hast, du beschäftigst dich auch gerade mit Konflikten und wie die fruchtbar gemacht werden. Das ist das gleiche Thema. Also uns sind ja vielleicht auch Dinge dann interessant, wenn andere Leute, die wollen gut, müssen wir die natürlich angucken, wenn es Vorgesetzte sind vor allem. Und dann gucken, ob wir für, als Expertin für unsere Arbeit das auch so sehen und wie wir das dann aushandeln miteinander. Ne?
Und Spaß, finde ich, macht Arbeit ja auch immer dann, wenn man wiederum erfolgreich ist. Ne? Also wenn man etwas bewirkt, was man sich vielleicht sogar erhofft hat oder gewünscht hat. Und da macht es auch der Führungskraft oder dem Arbeitgeber Spaß, wenn die sieht, aha, da passiert was. Einfach nur so, der macht jetzt da irgendwas, das wäre ja nicht so hilfreich. Aber wenn man Ziele erreicht, wenn man wirksam ist, wenn Leistung passiert und nachvollzogen wird, dann haben ja alle Spaß.
Deine Hauptplattformen, auf denen du Resonanz bekommst, sind, glaube ich, dein Podcast und auch LinkedIn. Also bei LinkedIn hast du knapp 12.000
Follower. Ja, bei dem Podcast bekomme ich ja leider gar nicht so viel Resonanz, weil das ja mehr so eine Art...
Keine Kommentare.
Ja, das passiert dann auf LinkedIn wiederum. Genau. Es gibt zwar noch eine Website, die ich habe und ein bisschen pflege. Und ich poste diesen Podcast natürlich auch auf anderen Plattformen, auf denen ich noch so ein bisschen unterwegs bin. Übrigens jetzt auch TikTok. Probiert ich mich natürlich als alter Mann auch ein bisschen aus. Also LinkedIn ist dann sozusagen die Kommentarspalte des Podcasts. Für mich.
Du hast gerade gesagt, du hast früh angefangen, also als Rapper schon, ne? Irgendwie MySpace und Napster wahrscheinlich. Und dann später für Unternehmen hast du dich mit Facebook beschäftigen dürfen. Mhm. Wie haben sich denn die sozialen Medien für dich im Laufe deines Arbeitslebens so verändert und deines Rapperlebens? Also was waren die früher und was sind die jetzt? Also was in der Bedeutung auch in der Anwendung?
Ich erinnere mich gut, als das aufkam, da waren das so exotische digitale Angebote. Nur die Nerds haben sich mit sowas beschäftigt. Und dann wurde es ein Trend und viele waren sehr neugierig. Und dann wurde es irgendwann Mainstream. Und mit dem Mainstream kam natürlich viel mit, was immer mitkommt. Also viel Hate und viel auch Getrolle und Leute, die ihren Kram verkaufen wollen. Als das anfing, dann nannte man das ja auch Web 2.0. Also mit einmal wird das Internet connected und ich erinnere mich noch an so einen Spruch, the world has gone social. Also mit einmal sind wir alle vernetzt. Es gab dann den Like-Button von Facebook auch auf anderen Seiten. Der wurde dann da eingebunden und man konnte dann mit einmal alles bewerten. Das war dann ganz interessant noch. Und irgendwann war es halt Mainstream. Und mittlerweile, also meine Kinder reden halt gar nicht mehr drüber. Es ist einfach das Internet. Social Media ist gleich Internet. Die sind in Games und chatten in Games. Die sind eigentlich immer im Austausch. Also das Internet ist sozial, aber damit verbunden sind eben auch diese Algorithmen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Vielleicht sprechen wir darüber noch kurz. Und die Algorithmen sind natürlich sozusagen die Mechanismen dieser großen Plattformen, die Interaktionen hervorrufen sollen, damit möglichst viel Traffic erzeugt wird, damit möglichst viel Werbung geschaltet werden kann, Geschäft gemacht werden kann. Am Ende geht es ja um Wirtschaft bei all diesen Dingen. Es gibt ja nur noch wenige Angebote, die so diese alte Internet-Idee haben von Open Source und wir stellen Wissen zur Verfügung. Da war ja Wikipedia ein sehr schönes Beispiel, ist es bis heute. Aber viele andere Plattformen sind mittlerweile anders motiviert und haben eben diese Algorithmen. Und die muss man sich ganz genau anschauen, gerade wenn man auch Kinder hat, die da sehr schnell auch gelenkt werden von diesen Algorithmen und eben auch nur gewissen Content dann am Ende sehen und glauben, dass die Welt so ist.
Magst du es noch ein bisschen spezifischer beschreiben? Also mit dem Algorithmus, weil du hast gesagt, lass uns noch mal kurz darüber reden. Was liegt dir auf dem Herzen?
Ich bin ja viel auf LinkedIn unterwegs, das ist ja so meine Hauptplattform und auch da wird natürlich viel über den Algorithmus gesprochen. Was muss ich denn tun? Also was muss ich zum Beispiel posten, damit der Algorithmus das nimmt und möglichst vielen Leuten ausspielt? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Und dementsprechend versuchen sie, dem Algorithmus sozusagen zu gefallen und posten zum Beispiel viele Selfies mit Poesiealbumsprüchen drauf und hoffen dann, dass das irgendwie funktioniert. Aber am Ende muss man sich eigentlich fragen mit einem gesunden Menschenverstand, was ist so meine Message, die ich eigentlich habe? Was sind die Leute, die ich erreichen will? Was möchte ich verändern? Was möchte ich bewirken? Was möchte ich verbessern? Wenn man sich diese Fragen stellt, dann kann man, glaube ich, guten Content erstellen. Und dann wird das auch auf Resonanz stoßen. Und wenn es Resonanz gibt, das heißt, wenn Menschen darauf reagieren, triggert das auch den Algorithmus und der spielt das auch anderen Menschen aus. Und so wird dann auch ein Schuh draus. Das heißt, schau, was verbessert etwas, was hilft anderen Menschen, für wen schreibe ich etwas, welche Probleme haben diese Menschen, das also auch wirklich darauf zu beziehen und nicht nur selber irgendwas zu posten, was man selber so toll findet, dann funktioniert Social Media eher nicht so gut. Etwas für andere tun, etwas Hilfreiches mit Mehrwert, sagen wir immer so schön, ne? Und dann reagieren die und dann wird der Algorithmus ganz automatisch getriggert und spielt das noch mehr Leuten aus. Und das ist so ein bisschen das Thema. Der Algorithmus wird ja immer weiterentwickelt. Ich hatte auch LinkedIn bei mir schon im Podcast, haben wir auch drüber gesprochen. Sie wissen natürlich genau, dass Millionen sich das anschauen und versuchen, das irgendwie zu entschlüsseln. Aber am Ende sei du selbst, sei authentisch und schau, dass das, was du da postest, in irgendeiner Form einen Wert hat.
Da sind wir wieder bei der Definition von Erfolg, ne? Du bist, magst es selbst, du bist authentisch, du magst, was du tust und kannst wirklich dann auch damit hilfreich sein oder was verändern. Die anderen mögen es auch und dann mag es auch der Algorithmus.
Ja, und wenn ich jetzt einfach nur poste, ich bin heute auf der Veranstaltung, Punkt. So, wen interessiert es? Also was habe ich davon? Ne? Da stellt sich ja immer das Gegenüber, what's in it for me? Darauf müssen wir Antworten finden und dann funktioniert es auch.
Das ist eine sehr schöne Antwort. Guck mal, ich habe noch keine von meinen Fragen gestellt, fast doch da eine. Weil Kommunikation ja so dein großes Thema ist und Social Media, so hat es ja für dich angefangen. Was hat das für dich gemeinsam? Also was ist vielleicht, ich hatte so den Eindruck, es könnte was gemeinsam haben, Social Media und Rap.
Social Media was und Rap.
Ja.
Es geht am Ende erstmal um Entertainment und dann um Information. Und so ist es vielleicht auch mit Werbung und Marketing, ne? Also wenn das nicht in irgendeiner Form ansprechend erstmal ist, ne? Es gibt ja dieses alte AIDA-Modell. Das erste A ist halt Attention. Wie bekommst du die Aufmerksamkeit, indem du etwas Interessantes machst? Das muss also in irgendeiner Form unterhaltsam sein. Und wenn es das nicht ist, kommt das I nicht ins Spiel, also das Interesse. Und das ist im Social Media so, das ist im Rap so, das gilt ja fast immer, ne? Und ich glaube, das vergessen viele und kommen immer gleich mit irgendeiner Information. Aber wenn die nicht gut verpackt ist, dann interessiert es halt niemanden. Und das gilt auch in der internen Kommunikation interessanterweise. Du kannst natürlich eine Mail to all schicken. Ja, es wird niemand vom Hocker hauen. Man könnte ja auch mal einen internen Podcast machen oder ein Video drehen oder mit Bildern mehr arbeiten oder was auch immer. Also werdet mal kreativ und verpackt die Dinge gut und ansprechend. Im heutigen Medienmix, den wir uns auch privat gönnen, weil da sind wir in der Arbeitswelt oft weit hinterher. Also wenn wir uns daran mal orientieren, was wir so privat tun und wie wir da Medien konsumieren, auch im Bereich Social Media, dann wird da auch ein Schuh draus.
Ja, gut, wenn die E-Mail gut erzählt ist, ne, wenn Storytelling gut ist, vielleicht funktioniert es dann auch.
Ja, klar, auch E-Mails können gut gemacht sein und auch Texte können gut gemacht sein. Ne? Also auch ein Text kann unterhaltsam sein in der Art und Weise, wie er aufgebaut ist, in der Art und Weise, wie die Wörter gewählt sind. Ne, ist das jetzt einfach so ein hingeklatschter Fließtext oder ist der zum Beispiel in Absätzen geschrieben? Macht er mir das Lesen leicht? Ne? Das sind dann auch die nächsten Fragen.
Und dann die Verpackung, klar, ist noch ein hübsches Bild dabei, ne, was mein Auge anspricht.
Das kann man ja auch mal nutzen zum Beispiel. Ne? Einige oder viele arbeiten ja mittlerweile auch mit Messengern, mit Chat-Lösungen. Ne? Manchmal drückt ja auch so ein Emoji oder so ein GIF ja auch mehr aus, als es ein Wort kann.
Ja, meine Tochter, ich sollte was auf Englisch für sie schreiben, wollte ich ein Emoji machen, hat sie gesagt, Mama, nicht, das ist peinlich. Das ist
cringe.
Aber Emojis scheinen immer noch peinlich zu sein. Aber es kommt auf die Zielgruppe an, wir halten das fest. Okay, die Generation Alpha bitte nicht mit Emojis ansprechen, wenn es geht.
Kannst du eigentlich Jugendsprache?
Nee, kann ich nicht.
Ich würde es gerne können. Ich versuche es immer und dann ist es natürlich sehr peinlich, es wird mir zurückgemeldet. Finde es dann aber sehr lustig, dass ich es peinlich finde.
Ja, das ist so ein bisschen dieses Spiegeln.
Ja.
Aber sie übertreiben es jetzt auch nicht. Ich mache das manchmal, wenn sie Artikel weglassen, dann mache ich das auch.
Ich digge meine Kinder manchmal zurück. Das finde ich dann so.
Ich hatte eine Anschlussfrage an das, was du gerade gesagt hast. Ja, AIDA. Ich hätte gern jetzt noch das D und das A, weil du hast Attention, Interest.
Desire, also der Wunsch danach, ich möchte jetzt irgendwas haben oder kaufen vielleicht sogar. Und A, das letzte ist dann Action, ich kauf's.
Ah, okay. Genau, Marketing ist auch so dein Thema, ne? Das ist, du warst in 2 Marketingagenturen, glaube ich, in Rostock.
Ich war
oder noch mehr wahrscheinlich.
Ja, ich war schon in verschiedenen Agenturen und auch mal bei einem Startup und am Ende ist es immer das Gleiche. Es gibt überall auch Menschen, die offen sind für Neues und Menschen, die in ihren Routinen stecken und das gar nicht so mögen mit den neuen Themen. Und am Ende ist es immer, wie überzeugt man, wie macht man Appetit, wie stellt man sich auf Menschen ein, also Empathie, kann man auch, glaube ich, ein Stück weit lernen und besser drin werden. Und ich finde, ein Podcast ist ein gutes Training für Empathie und für Neugier und für vieles. Macht einen Podcast.
Oder sprecht so mit Leuten, kann ich auch immer empfehlen. Fängt an, ne, bei jedem, wo du reinkommst in unser Haus oder in dein Unternehmen.
Mit Menschen, mit denen man noch nie Kontakt hatte, mit denen man ins Gespräch zu kommen, mit dem Nachbarn, der 3 Häuser weiter wohnt, mit dem man vielleicht noch nie ein Wort gewechselt hat, einfach mal grüßen und ein Smalltalk beginnt. Das, was auf dem Dorf ja immer funktioniert, in der Stadt leider nicht. Das nehme ich mir auch immer vor. Und wir haben ja einen kleinen Dackel, da geht das immer noch, da kommt man auch mal ins Gespräch.
Mit den anderen Hundebesitzern.
Ja, oder auch mit Menschen, die dann irgendwie auf den Dackel reagieren und sich teilweise auch mit dem Dackel unterhalten, aber mit mir nicht. Und ich stehe dann so daneben. So
Musst du Bauchreden lernen. Als würde der Dackel reden.
Finde ich halt schön und auch eine schöne Aufgabe, die man sich vielleicht mal mitnehmen kann. Mit anderen, mit fremden Menschen ins Gespräch kommen. Genau, wie in einem Podcast. Weil man kann ja von jedem was lernen. Ne? Das ist ja auch, was ich gelernt habe in dem Podcast. Man kann von jedem Menschen was lernen. Man muss es nur herausfinden.
Das ist ja der Grund, warum ich Journalistin geworden bin. Damit ich mich ganz viel mit Leuten unterhalten kann.
Aber das kann man ja auch ohne Journalistin zu sein, oder?
Ja, aber dann wirst du auch noch dafür bezahlt.
Ja.
Ja, was hat man dann noch für Hobbys, ne, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht
aber hat? Aber ich habe immer bei der Musik gesagt, also bei mir hat es ja nicht geklappt mit der Musik, dass ich davon leben konnte. Und ich habe es mir dann immer so schön geredet nach dem Motto, dann hätte ich ja vielleicht die Musik machen müssen, die andere hätten haben wollen. Also man steht ja auch gewissermaßen unter einem Druck dann, ne, wenn man es für Geld macht. Also wenn man es frei macht für sich, dann muss man dann ist man nicht unbedingt auf das Feedback angewiesen. Ne? Das ist ja in der Musik so. Du machst es erstmal für dich und freust dich, wenn es andere auch mögen. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Aber wenn du davon leben musst, also mein Freund, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, bei dem hat es ja geklappt, Materia, mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, also seit vielen Jahren schon. Und der muss sich halt genau überlegen, welchen Song er rausbringt, welches Video er dreht, damit die Medien drüber berichten und damit diese ganze Maschine weiter funktioniert. Ja, es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen, das ist nicht mehr das, was ich an ihm mochte und so weiter und so fort. Ist nicht so einfach.
Und bockt ihn das?
Der hat ein gutes Selbstbewusstsein, aber das hat er sich natürlich auch darüber aufgebaut, dass er einfach sehr viel gemacht hat. Also das kann ich auch immer empfehlen, konsistent dran zu bleiben. Die Amerikaner sagen persistent. Ich glaube, es gibt so 3 Ps, auch um erfolgreich zu werden. Das gilt im Podcasting, das gilt in der Musik, das gilt auch in der Arbeitswelt. Glaube ich, das erste ist also dieses persistent, das ist dranbleiben. Bei mir gibt es halt auch jede Woche eine Folge. Das ganze Jahr. Das steht halt. Das wissen alle und dann ist das so. Und das zweite ist Passion. Also ohne Leidenschaft wirst du sowieso auch nicht mit einem langen Atem irgendwie, ne? Dann wird das alles nichts. Ja. Du musst schon wirklich ein Interesse dran haben. Nicht nur an diesem Format, was auch immer du machst, sondern auch an Menschen bestenfalls, also wenn wir beim Podcasten sind. Ne? Und das dritte ist Patience. Also Geduld zu haben, bis sich was einstellt. Oft ist es so, die Ketchupflasche, die man schüttelt, passiert ewig gar nichts und dann bestenfalls kommt der Ketchup raus. So kann es beim Podcasting sein, dass mit einmal jemand in den Podcast kommt, der sehr bekannt ist. Dadurch öffnen sich ganz viele Türen. Ne? Oder in der Arbeitswelt, mit einmal gibt es ein neues Projekt, eine neue Führungskraft kommt rein. Irgendwie entstehen mit einmal Dinge. Aber ohne Patience, Persistence und Passion kommen wir da gar nicht hin.
Muss ich gerade an Contra K denken. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Kennst du?
Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist so ein bisschen wieder meine Rap-Line, ne, die wir am Anfang hatten. Nobody gets a record deal, you gotta take that shit. So ist das halt.
Ja, ich hatte gerade bei Materia dran gedacht, als du gesagt hast, der muss vielleicht auch Sachen machen, die er nicht will. Es ist aber das Gleiche, wie wenn wir sagen, hab Spaß bei deiner Arbeit. Ne? Also es wird immer Konflikte geben, die du aushalten musst. Und dann kommen deine 3 Ps, würde ich immer sagen, ins Spiel.
Weil er immer sehr kompromisslos eigentlich war. Er hat immer das gemacht, was er wollte. Und dadurch ist er auch so erfolgreich geworden. Also diese Passion, die muss man sich auch ein Stück weit beibehalten. Ne? Man kann sich natürlich, man muss immer Kompromisse eingehen, in der Familie, in der Arbeit. Also klar, es gibt Kompromisse. Aber das, was du am Ende tust, da solltest du schon hinterstehen können. Ne? Und ich glaube, viele sind sehr unzufrieden in der Arbeitswelt, weil sie insgeheim denken, na toll, eigentlich ist das nicht so überragend. Und dann gehen sie in Hobbys und in Ehrenämter, was auch schön ist. Ich finde es halt oft ein bisschen schade und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, den New Work Chat, weil er hoffentlich dazu inspiriert, sich mal selbst ein paar Fragen zu stellen. Was ist es eigentlich, was ich wirklich tun will mit meiner Zeit? Viele bereuen das ja am Ende ihres Lebens. Hätte ich mal. Wir können aber jetzt auch schon starten, egal wo wir sind und wann wir sind.
Das ist auch etwas, was ich habe mich ja ein bisschen mit dir beschäftigt, so in den vergangenen Tagen vor allem. Also 3 Töchter hatten wir schon und du hast in den vergangenen 14 Jahren wie oft den Job gewechselt? Ich weiß, 5-mal oder so. Keine Ahnung. Häufiger auf jeden Fall. Ich hatte so das Gefühl, du bist auf der Suche nach der perfekten Kombination, dem perfekten Blending von Arbeit und Familie auch, ne?
Das muss man sich so in irgendeiner Form designen, glaube ich. Und es ist natürlich dann auch nicht fertig, sondern, also immer wenn sich bei uns zum Beispiel, immer wenn sich im Familienleben was verändert hat, hat sich auch die Arbeit verändert. Also wir waren in Hamburg, ne, als ich bei Social-Media-Agenturen gearbeitet habe, unsere erste Tochter kam, wo soll sie aufwachsen? Wir sind zurückgezogen nach Rostock, dementsprechend Jobwechsel. Dann kam irgendwann die zweite Tochter, umziehen, neue Wohnung und schon verändert sich wieder alles. Neue Wohnung kostet mehr Geld, heißt vielleicht auch ein neuer Job und so geht es immer weiter. Ne? Dann war irgendwann die Pandemie, auch da mussten wir nochmal darauf reagieren, hatten dann 3 Töchter und ich finde es auch legitim, sich weiterzuentwickeln. Bei Selbstständigen fragt man ja nie nach, warum hattest du jetzt eigentlich 15 Kunden? Ne? Die Frage würde man nie stellen. Und bei Angestellten denkt man immer, was ist denn mit dem los?
Ah nee, dachte ich gar nicht. Ich dachte, ja, du bist so oft eben auf der Suche nach der perfekten Kombination von Arbeit und Familie. Und dann wollte ich eigentlich gerne wissen, wo warst du gefühlt am nächsten dran? Wo du gesagt hast, so funktioniert das. Also weil du auch mal auf LinkedIn die Frage gestellt hast, wie kann das funktionieren und dass du diese Frage auch häufiger bekommst und das auch so ein bisschen dein Thema ist.
Viele denken das schon, so nach dem Motto, was ist denn mit dem? Wieso ist der denn jetzt schon wieder woanders? Also man sollte jetzt bestimmt nicht alle halbe Jahr oder jedes Jahr den Job wechseln. So Jobhopping finde ich nicht gut. Aber
nicht so persistent.
Nach ein paar Jahren kann man sich schon weiterentwickeln, wenn man das möchte. Das kann man natürlich auch im Job und in einem Unternehmen tun, je nachdem, wie es halt passt. Genau, aber wann war die Situation für mich am besten? Das sind immer Momente oder Phasen. Das ist jetzt nicht, dass es jetzt ein Jahr so ist. Eben dadurch, dass sich auch durch die Familie ja täglich was weiterentwickelt mit den Kindern. Also es ist ja permanent, jeden Tag Action und gerade auch bei 3 Kindern ist ja immer was los. Und also immer dann, wenn ich mit meiner Frau auch darüber spreche und wir uns gut verständigen darüber, wie wir das organisiert bekommen, ich habe jetzt gerade eine sehr große Flexibilität zum Beispiel, die mir ermöglicht, mal in Berlin zu sein, mal im Homeoffice zu arbeiten, zwischendurch ein Kind abzuholen und ähnliche Dinge zu tun. Und diese Flexibilität, die ist schon sehr, sehr wertvoll. Also jetzt gerade, muss ich sagen, ist schon dieses Blending sehr gut möglich. Ich kann in die Ostsee springen, es ist nicht weit von hier. Also Rostock bietet da auch gute Möglichkeiten.
In die Ostsee springen. Wir kommen mal zu deinem Social Crowdfunding Projekt, die Eisbademeisters. Das habt ihr in der Corona-Zeit angefangen. Wieso? Wie kam das?
Ja, das war so, dass ein Arbeitskollege von mir, wir waren beide bei einer Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern. Er zog aus Münster hier hoch und war großer Skandinavien-Fan und hatte einen Van, also in diesem Van-Life-Thema drin und ist natürlich in Skandinavien dann immer in Schweden irgendwo ans Wasser gefahren und dann in Dänemark an die Küste und stand dementsprechend dann bei uns auch viel an der Ostseeküste und sah dann eines Tages im kalten Winter einen alten Herrn ins Wasser gehen und fragte ihn, warum er das tut. Und dann sagte der Opa, ist doch kein Problem, ist gut für die Gesundheit. Daraufhin hat er es auch probiert und mir dann erzählt, dass er sich getraut hat, reinzugehen und ob ich das dann auch schon mal gemacht hätte. Und ich hatte das vorher nie gemacht. Ich bin zwar hier groß geworden, und zwar direkt in der Seestraße, muss man sich mal reinziehen. Also wir hatten sogar einen Blick auf das Wasser, aber ich war im Winter nie drin. Das kam mir gar nicht in den Sinn, es ist ja viel zu kalt. Und dann auch noch der Wind und so weiter. Also fühlte ich mich herausgefordert und konnte es natürlich nicht auf mir sitzen lassen als Eingeborener und bin dann auch rein. Und dann haben wir gesagt, daraus kann man doch was machen, weil es blieben natürlich Leute stehen und haben zugeguckt, weil es natürlich sehr ungewöhnlich ist. Und in Amerika ist es ja so, wenn du einen Marathon läufst, suchst du dir Sponsoren. Es ist ganz normal, dass du etwas Sportliches verbindest mit einem guten Zweck. Und wir haben gerade auch im Winter dann immer wieder auch von schrecklichen Nachrichten gelesen, auch in den großen Städten wie Berlin, ne, viele Obdachlose auf der Straße, die auch sterben, erfrieren. Und wir haben gesagt, wie ist es eigentlich in Rostock? Und natürlich gibt es auch bei uns viele Obdachlose. Und dann kam die Idee auf, wir können ja vielleicht ins kalte Wasser gehen, wir frieren, damit die weniger frieren. So, das war also die Idee, daraus entstand dieser Hashtag, wir springen für Wärme ins kalte Wasser. Und dann haben wir gesagt, naja, dann lass uns mal irgendwie auf Social Media wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, posten, wir gehen da rein, wer hätte Bock, das zu unterstützen. 500 Euro hatten wir uns als Ziel gesetzt, das war dann im Oktober 2020, mitten in der im Lockdown, glaube ich sogar, war das im zweiten. Und dann hatten wir die 500 Euro irgendwie in 2 Tagen und dachten, okay, dann gehen wir auf 1.000, dann hatten wir die 1.000. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir auf 1.500. Dann spendete ein Agenturchef aus Hamburg, Mirko Kaminski, der auf Fehmarn immer Eisbaden geht, der spendete einen 500er. Und dann haben wir mit dem Obdachlosenhilfeverein in Rostock gesprochen und gesagt, was braucht ihr eigentlich? Und da meinten die, wir brauchen einen neuen Kältebus. Der ist dann nämlich unterwegs im Winter und gibt Suppen aus und warme Kleidung und so weiter. Und was soll der denn kosten, haben wir gefragt. Naja, 10.000 Euro bräuchten wir schon. Es gibt einen, den könnten wir ausbauen und so weiter. Und dann haben wir einfach 10.000 Euro als Ziel ausgegeben und sind an die Presse gegangen, haben all das, was wir Marketing gelernt haben, ausgespielt und haben das so ein bisschen als Spiel gesehen, um kreativ zu werden. Also wir haben dann Logo entworfen oder entwerfen lassen, haben also Leute zusammengetrommelt, die Bock hatten, entweder mit reinzukommen oder das auch zu teilen, haben eine Community aufgebaut, haben dann Hoodies mit unserem Logo erstellt, waren dann damit natürlich in den Medien, in den Tageszeitungen, dann kamen Radiosender, dann kamen Zeitschriften, dann kam das Fernsehen, der NDR. Und dann noch in dem ersten Winter meldete sich jemand aus Hamburg, die hatten das also über Instagram gesehen und sagten, wir würden das auch gerne machen. Da nannten wir uns schon die Eisbademeisters, also auch ein bisschen ungewöhnlicher Name. Und mein Co-Founder sozusagen hat auch so einen großen Bart, also auch eine Erscheinung, dann dieses Vanlife-Thema, es kam ganz gut an in der Kombination und dann sind die also in Hamburg auch gestartet und da kam dann sofort Sat.1 und die ganz großen Sender und die Morgenpost und die Bild-Zeitung und dann wurde da also was richtig Großes draus. Im zweiten Winter kamen dann noch Flensburg und Eckernförde dazu. Mittlerweile sind es 8 Städte und überall gibt es die Eisbademeisters und überall gehen Leute für einen guten Zweck ins kalte Wasser und trommeln auf Social Media und sammeln Spenden. Also in Summe sind schon fast 200.000 Euro zusammengekommen für unterschiedliche Zwecke. Nicht nur für Obdachlose oder Wohnungssuchende, sondern auch für Kinder in Not. Kinderarmut ist ein großes Thema. Und wir starten jetzt also wieder, um es kurz zu machen, am 31. Oktober in Rostock, Warnemünde am Strand. Gehen dann also jede Woche Freitag ins kalte Wasser. Das wird bis 1,5 Grad kalt, das Wasser. -10 Grad Luft hatten wir auch schon. Und wenn der Sand gefroren ist und mit Schnee überdeckt, dann ist das schon wirklich sehr eisig. Da kann man sich dann auch mal so einen Neoprenschuh oder so eine Socken anziehen. Aber sonst gehen wir rein und achten aber auch drauf, dass wir da nicht über unsere Grenzen gehen, sondern wir sind kurz im Wasser. Wir gehen nicht allein rein. Wir sagen das auch anderen. Das ist ja auch ein Riesenthema geworden. Es gibt ja den Wim Hof aus Holland, der das große Thema gemacht hat, darüber schreibt und spricht und deswegen gab es auch ein großes Interesse und Eisbaden ist ein richtiger Corona-Trend gewesen. Und wir machen das halt weiter. Wir haben jetzt schon unsere neuen Medienkooperationen, wir suchen Sponsoren. Wir hatten jetzt am 1. Januar ein großes Neujahrsbaden mit der Tourismuszentrale, fast 300 Menschen im Wasser, wahnsinnige Bilder, also ein großer Spaß. Schöner Ausgleich auch zur anderen Arbeit und verbindet sich auch, weil man dann Kollegen damit reinholt oder Sponsoren findet über Kontakte und es verbindet sich alles. Die Familie ist dabei, darüber wird im Podcast berichtet. Alle Themen verbinden sich in einem Netzwerk und das ist das Schöne.
Ja, das hört sich echt toll an. Wie groß ist denn euer Koordinatoren-Netzwerk? Weil wenn jetzt mehrere Städte dabei sind, dann fragt man euch ja wahrscheinlich irgendwie an. Können wir auch als Stadt mit einsteigen?
Lübeck hat gerade Kontakt aufgenommen. Jemand würde da gerne eine Gruppe starten. Und dann, ja, dann stellen wir halt die Logos zur Verfügung und den Rest kriegen die schon alleine hin. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Man macht dann eine Seite, die Eisbademeisters Lübeck in dem Fall. Und dann supporten wir das natürlich so gut wir können und teilen das. Und dann nehmen die Kontakte mit den Medien auf. Und es funktioniert sehr, sehr gut, eben weil das auch noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und es gibt jetzt aber gar nicht so die große Hintergrund-Orga-Crew, die das jetzt über Standorte hinaus regelt, sondern das macht wirklich jede City für sich. Ich bin jetzt gerade dabei, alle nochmal zusammenzutrommeln. Wir wollen dann so eine Art Vorab-Call machen, bevor der Winter wieder startet. Und die kommen auf tolle Ideen. Also die entwickeln da Dinge, auch in Hamburg. Also das ist so, die haben schon am meisten erreicht von allen. Das ist wirklich ganz toll. Auch Eisbaden gegen Rechts zum Beispiel haben die gemacht und haben dann Spenden gesammelt, also für Organisationen, die sich da engagieren und auch Opfern helfen und so weiter. Also ganz tolle Dinge mit Merchandise, wie gesagt, mit Mützen in 10 Farben. Und alle sind happy, ist ein großer Spaß.
In Övelgönne, ne? Genau. Ist in Hamburg.
Schaut mal vorbei.
Habe ich gehört. Ja. Und ihr sammelt dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke für Kinder in Rostock.
Genau, das haben wir schon mal gemacht. Da gibt es einen Verein, die engagieren sich für Kinder aus sozial schwachen Familien, wobei sozial schwach gefällt mir gar nicht so gut. Ich glaube, da könnte man eine bessere Bezeichnung nehmen. Finanziell bedürftig oder so sollte man sagen. Genau, und da gibt es wirklich viele, die einfach sonst keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber das Thema wird immer größer. Und wir haben das schon mal gemacht und wir hoffen, dass wir 8.000 Euro erreichen, weil die Spendenbereitschaft ist ziemlich zurückgegangen, muss man sagen. Wir sind auch nicht mehr so neu. Das heißt, die Medienberichterstattung ist auch ein bisschen zurückgegangen. Aber wenn ihr das hier hört und sagt, ihr habt eine Möglichkeit, kommt gerne auf uns zu und helft mit.
Macht mit, geht mit Eisbaden oder spendet.
Das sagen wir auch immer, entweder mit reinkommen oder spenden. Sucht ihr aus.
Also du hast jetzt so begeistert davon erzählt, ich habe so, das ist wie dein Herzensprojekt, ne? Von allem, was du so machst. Du hast ja auch gerade gesagt, da verbindet sich irgendwie alles.
Ja, aber Musik ist eben auch so ein Herzensprojekt oder ein Podcast ist auch ein Herzensprojekt, was nicht heißen soll, dass man nur Herzensprojekte machen soll. Ne? Und aber vielleicht sucht man sich die Spielfelder aus. Auf diesen Spielfeldern gibt es dann auch Jobs, die man einfach machen muss, die keinen Spaß machen. Das gehört auch dazu. Also auch diese ganze Organisation, wir haben natürlich auch eine Chatgruppe und auch dieses teilweise Hinterherlaufen bei Leuten. Ne, die Leute haben eigentlich alle genug zu tun und man muss da schon viel im Hintergrund für tun, damit das läuft. Wir machen dann auch so PR-Aktionen. Jetzt waren wir zum Beispiel, um das Ganze zu starten, in der Kältekammer in Rostock. Also es gibt jetzt an vielen Stellen so eine Kältekammern. Und da waren wir dann bei minus 110 Grad einfach drin, ne? Und filmen das dann.
Also das Gott.
Aber eine andere Kälte, das ist nicht wie im Wasser, sondern das ist halt eine sehr kalte Luft, eine trockene. Und es ist sogar gesundheitsförderlich, das kann man sich verschreiben lassen, Kältetherapie. Aber solche Sachen machen wir dann.
Wofür? Wie? Okay, das ist ein anderer Podcast, wofür das gesund ist. Du hast 2016, darauf möchte ich noch gern kommen und dann dir zwei Abschlussfragen stellen. 2016 hattest du einen Vortrag gehalten bei 12 Minutes Me. Das ist auch was du mit einem Freund zusammen gegründet hast, glaube ich, wo du auch viel dabei warst. Sind so Vorträge, ne, wo man 12 Minuten über sein Projekt spricht, mit ganz vor ganz vielen Menschen. Und du hattest einen Vortrag gehalten, der online zu finden ist. Der heißt, Social Media ist tot, es lebe Social Media. Hm,
ja.
Wie würdest du diesen Vortrag heute nennen? Würde der noch genauso heißen?
Ich glaube, ja.
Ja.
Weil es ist insofern tot, als dass niemand mehr so drüber redet. Also zumindest nicht die Jugend von heute. Das ist halt einfach das Internet, ne? Es ist einfach online. Sie reden noch nicht mal mehr über das Internet. Es ist einfach Teil des Lebens. Es ist heutzutage alles ja auch vernetzt und die Geräte sind verbunden. Also das ist Normalität. Und deswegen, und da kommen die Konflikte wieder ins Spiel, wenn wir eine Handyzeit geben, also eine Begrenzung, weil wir sagen, das ist eine verführerische Geschichte, da kannst du dich drin verlieren, dann führt das natürlich zu Konflikten, weil für die ist es das Leben. Wir schließen sie aus dem Leben aus, das sie mit anderen dort im Netzwerk pflegt. Aber das birgt eben, wie gesagt, Gefahren, das hatten wir vorhin. Genau, aber insofern ist Social Media tot. Es gibt nicht mehr die sozialen Kanäle, auf die ich dann gehe. Es ist alles Social. Und die Idee ist halt auch leider ein bisschen tot. So dieses Community-Denken, das wir vor einigen Jahren noch hatten, ist einfach durch diese Kommerzialisierung auch sehr zurückgedrängt worden. Und du erlebst es ja auch auf LinkedIn und auf Instagram und Co. Die meisten sind irgendwie Selbstdarsteller und wenigen ist daran gelegen, irgendwas zu verbessern. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber es muss ja nicht so bleiben. Da kann ja jeder und jede was dafür tun in seinem Umfeld, dass es auch wieder anders wird.
Wenn doch mehr Menschen deine Ratschläge beherzigen würden.
Ratschläge.
Und beantworten. Ja, die Ratschläge mit TH, genau. Gabriel Ratschläge. Das ist auch eine Rubrik in deinem Podcast, könnte es sein. Gabriels Ratschläge.
Ja, gab es schon so einige Geschichten. Kommt Zeit, kommt Rat und weißt du, geil.
Sehr praktischer Nachname. Du hattest da 5 Learnings geteilt. Ich will die noch einmal nennen, weil ich die ganz cool fand. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt zum Starten auf Social Media. Ne? Es fehlt immer an Zeit für das Tagesgeschäft, weil manche wollen immer weitermachen wie bisher. Das fand ich ganz gut. Also, wenn man Social Media machen möchte, einfach weitermachen, weil der Vortrag heißt ja immer noch, Social Media ist tot, aber es lebe Social Media, weil es gibt immer noch eigentlich Social Media. Und es wäre auch cool, wenn mehr Leute Dinge machen würden, die Sinn machen würden. Deswegen, alle, die ihr das hört, ich gehe davon aus, dass alle unsere Hörerinnen irgendwie eigentlich Social Media machen wollen, das Sinn macht und etwas andere Menschen weiterbringt. Das zweite wäre die Frage, welches Problem wollen wir lösen? Mhm. Das fand ich auch super.
Ja.
Also, wem bieten wir da eigentlich was? Du hast es vorhin angesprochen. Wir nennen das dieses Interest und das Desire, welches weg ich, das wäre jetzt aus der Werbung. Wir arbeiten ja mit dieser NABCD-Methode. Die kennst du bestimmt auch, ne? Needs, Attention, Benefits, Competition und Distribution. Das heißt aber auch, welche Pain Points stecken da auch drin? Welche Bedürfnisse haben die Leute eigentlich? Also, welches Problem lösen wir für die Menschen? Dann hast du geschrieben, nur gemeinsame Vernetzung macht uns schlauer in einer komplexen Welt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Wrap-up unseres ganzen Gesprächs, ne? Mhm. Weil darüber haben wir auch geredet. Also Communities helfen uns einfach. Das zieht sich bei deiner Arbeit durch, aber auch bei den Eisbademeisters.
Das war in der Hip-Hop-Welt, ne? Da ging es auch um eine Hip-Hop-Kultur und eine Community und Respekt, also auch um Werte. Ja, ja, das zieht sich so ein bisschen durch.
Und dann ist noch ein Ding, wie gut ist die Idee? Das zählt nicht, wer hatte die Idee? Das finde ich ganz schön. Das zahlt, glaube ich, ein bisschen auch ein auf dein New Work-Thema. Weil wir werden ja in der Schule so groß, wir werden einzeln bewertet. Wir müssen einzeln Leistungen bringen. Wir werden dazu erzogen, irgendwie gut zu sein, und zwar selbst. So Gruppenarbeiten, es wird ja noch nicht so krass viel gefördert. Also ich sehe es, meine Tochter macht ein bisschen mehr Referate mit anderen zusammen.
Ja.
Aber irgendwie kriegt dann doch jeder auch ab und zu mal eine eigene Note, was ich irgendwie blöd finde. Ne? Also deswegen dieses Thema, wie gut ist die Idee, das zählt und nicht, wer hatte sie. Und ich lerne und teile das in meinem Netzwerk. Das hattest du auch schon vorhin als Tipp, zu sagen, was habe ich nicht, ich bin auf dieser Veranstaltung, sondern, ah geil, was habe ich da eigentlich mitgenommen, was kann ich eigentlich weitergeben? So, gibt es da noch was zu ergänzen, 2024?
Storytelling, also denkt in Geschichten, ne? Niemand möchte nur Informationen. Wir sind schon vollgemüllt mit Informationen. Wir brauchen eher bessere Filter als noch mehr Informationen. Und wenn schon, dann erzählt eine Geschichte. Also ihr wart auf einer Veranstaltung. Warum wart ihr da? Was hattet ihr euch erhofft? Wen habt ihr getroffen? Was war überraschend? Womit seid ihr nach Hause gegangen? Oder wenn wir diese Eisbademeistersgeschichte erzählen. Ne? Nur so können wir Spenden sammeln, indem wir nicht nur sagen, wir gehen ins Wasser, es ist kalt, sondern wir sammeln für Menschen, die Hilfe brauchen. Und warum ist das eigentlich so? Und wie kann man mitmachen? Ne? Also in Geschichten zu denken und Storytelling als so ein Tool zu sehen, das man eigentlich in der Kommunikation immer anwenden kann. Das würde ich vielleicht noch abschließend mitgeben.
Herzlichen Dank. Jetzt noch unsere zwei Abschlussfragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die eine ist, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum selbst aussuchen dürftest, über welches Thema würdest du vor wem sprechen?
Das sind ja heute die ganz leichten Fragen.
Auch eine ganz leichte, kurze Abschlussfrage.
Ich würde vor Kindern sprechen und würde über all das sprechen, worüber wir heute gesprochen haben. Also ich versuche eigentlich auch, so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Deswegen baue ich ja auch meine Kids ein bisschen mit ein bei mir. Ne? Die Mittlere spricht das Intro. Die war auch schon mal zu Gast im Podcast bei mir, die Mathilda. Wir haben auch schon mal einen Podcast so versucht. Fühlte sich noch nicht so reif an, vielleicht kommt es irgendwann. Ich hatte auch meinen Opa schon mal bei mir im Podcast. Das wäre auch interessant. Aber Kinder und mit denen mal über die Zukunft sprechen und über Zukunftskompetenzen, worauf kommt es an? Und am Ende kommt wahrscheinlich raus, bleibt wie ihr seid. Lasst euch nicht verändern von den Erwachsenen.
Sehr schön, danke schön dafür. Die zweite Frage, die jeder bekommt, was ist der Hashtag digitale Kirche?
Oh, was ist der Hashtag digital? Ich selber nutze ihn eigentlich nicht, weil ich Kirche gar nicht so digital erlebe. Ich erlebe immer noch viel Faltblatt und Aushang. Aber es gibt es natürlich und das finde ich auch sehr gut. Aber am Ende kommt es für mich nicht auf digital an. Ne? Digitalisierung und Digitalität ist kein Selbstzweck. Es ist ein Mittel zum Zweck. Es geht auch hier darum, Menschen zu erreichen, Menschen zu verbinden. Und da kann natürlich auch digitale Kommunikation, Social Media sehr helfen, weil es natürlich auch die Möglichkeit ist, ein Feedback, eine Resonanz zu bekommen. Vielleicht können wir digitale Kirche auch verstehen als Kirche, in der alle willkommen sind, in der alle ihre Meinung sagen können, ihre Perspektive teilen können. Das ist ja so ein bisschen der alte Social Media Gedanke. Jeder teilt seins und bringt seins mit ein. Und das ist ja auch wiederum eigentlich, was in der Kirche passieren sollte, finde ich, dass Menschen, so wie sie sind, kommen und sagen, wo sie stehen im Leben und gemeinsam schauen, wie sie weiterkommen. Und vielleicht hilft da die digitale Kirche.
Wunderschöne Definition. Danke dir dafür. danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir für deine Fragen.
Hat mir sehr gut gefallen, mit dir zu sprechen.
Vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das war der Yeet Podcast. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Und wenn ihr Social Media Tipps und Tricks haben möchtet, dann abonniert unseren Newsletter. Den findet ihr auf yeet.de/newsletter. Da erfahrt ihr die neuesten Sachen aus dem Netzwerk und bekommt Social Media Tipps. Dankeschön und bis bald, Gabriel, hoffe ich.
Ich danke dir.
Der Folge Hype.
Hi, ich bin Mike Maid und ihr findet mich im Internet unter maid.media. Mein absoluter Lieblingspodcast ist auch der allererste, den ich jemals gehört habe, und das ist die Freak Show. Wenn man mal alten, weisen, weißen Menschen zuhören möchte und das Ganze mit Nerdkram untermalt haben möchte, mit all den Themen, die manchmal auch sehr Apple-lastig sind, empfehle ich euch die Freak Show. Aber ihr braucht Zeit. Unter 4 Stunden geht da gar nichts.